So, kriege ich ein bisschen Erleuchtung? Ich weiß, ich habe ein strahlendes Lächeln, aber danke. Schön, dass ihr da seid. Auch heute haben sich die Reihen mal wieder im Lobpreis gefüllt. Aber so richtig voll ist es mal wieder nicht, ne? Die kommen alle zum Adventscafé. Verstehe. Prioritäten. Schön, dass ihr da seid. Wir sind mitten im Advent. Vanessa, du hast uns da richtig gut mit reingenommen. Vielen Dank. Und ich liebe Weihnachten. Wer mich ein bisschen kennt, ich habe neulich erst meiner Familie geschrieben. Ich hatte früher mal am Anfang, als ich anfing, alleine nicht bei meinen Eltern zu wohnen, hatte ich so eine IKEA-Box voll Weihnachtsdeko. Heute habe ich mehrere und mehrere, was halt alles so nicht in die Boxen passt. Und das passt alles gar nicht in meine Wohnung. Ja, das ist ganz schrecklich. Ich brauche einfach eine größere Wohnung für mehr Weihnachtsdeko. Nee, ich liebe Weihnachten und das ist einfach so eine schöne Zeit, wo wir zusammenkommen. Und gleichzeitig als Pastor ist Weihnachten auch eine sehr herausfordernde Zeit. Das Thema ist irgendwie vorgegeben, ja? Und ihr habt es alle schon 20 Mal gehört. Also was predigen wir? Und ich als junge Pastorin denke vielleicht noch so, boah, ich habe voll den guten neuen Gedanken. Und dann sitzt da ja vielleicht der Joachim und denkt sich, ja, da habe ich vor 30 Jahren schon drüber gepredigt. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, diese Adventszeit über die einzelnen Personen oder vielleicht hauptsächlich die Nebendarsteller in der Weihnachtsgeschichte zu predigen. Mehr oder weniger Nebendarsteller. Letzte Woche hat Joachim über Maria gepredigt. Eine Person, die ich immer wieder total spannend finde und ich glaube auch viele Dinge kann man noch bei ihr entdecken. Und ich predige heute über die Hirten. Und auch da dachte ich mir, am Anfang, so der erste Gedanke ist, oh, die Armen, wir reden mal zu Weihnachten über die Armen. Ja, nicht die neueste Idee, dachte ich mir dann. Aber irgendwie ist auch was Besonderes dabei. Lukas, die Weihnachtsgeschichte, die wir meistens lesen, ist nach Lukas geschrieben. Jedes Evangelium hat so seine Art von Weihnachtsgeschichte. Auch Johannes hat eine Weihnachtsgeschichte, aber die meisten erkennen das nicht, weil er das ganz schön kryptisch geschrieben hat. Aber das, was wir so kennen, was wir so im Ohr haben, das ist die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, nach Luther. Und ich hatte einen ganz besonderen Kurs in der Uni über das Lukas-Evangelium. Und zwar hieß es Lukas und die Randgruppen. Und Lukas ist das ganze Evangelium durch immer wieder die Randgruppen wichtig. Wir werden feststellen, dass immer, wenn was Wichtiges passiert, irgendwie das nicht die Leute sind, die wir erwarten würden. Sondern es sind die Armen, die Schwachen, die Frauen. Und mein Papa meinte jetzt die Woche erst wieder, Miri, die kamen halt früher nicht mal vor. Die würden in der Bibel nicht vorkommen, hätte Jesus die nicht direkt adressiert. Dann wären die so unter den Tisch gefallen. Und Lukas waren die aber besonders wichtig. Also ist es auch kein Zufall, dass die Hirten es sind, die eine besondere Rolle in der Weihnachtsgeschichte übernehmen. Ja, sie waren arm. Sie waren Außenseiter. Es waren nicht ihre eigenen Schafe, die sie geweidet und behütet haben, sondern das war von irgendeinem Lehnherrn. Heißt, sie haben ganz schön viel Druck von oben bekommen, weil sie mussten ihre Stunden ableisten, sie mussten auf die Schafe aufpassen. Und wenn so ein Tier mal gerissen worden ist, musste meistens der Schäfer das ersetzen und irgendwie dafür sorgen, dass die Herde das nächste Mal, wenn der Chef vorbeikommt, wieder so viele Schafe hat, wie er mal bekommen hat. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Das war, glaube ich, ein ganz schön schwieriger Job. Und ich schätze mal, dass das ganz schön raue Männer waren, die nicht so angenehm gerochen haben. Es gab einen Grund, warum die immer außerhalb von der Stadt waren, nicht nur wegen der Viecher. Und irgendwie, das muss ein ganz schön schweres Leben gewesen sein. Wenn wir uns überlegen, wer zuerst irgendwie von der Geburt des Babys gehört hat, wären die meisten nicht auf diese Männer gekommen. Und jetzt habe ich, als ich mich mit dem Thema noch mal ein bisschen beschäftigt habe, ein bisschen gegoogelt habe, einen richtig spannenden Gedanken gefunden. dass es nicht irgendwelche Hirten waren auf diesem Feld, sondern sie waren auf einem Feld außerhalb von Bethlehem. Und der Bereich von Jerusalem oder rund um Jerusalem rum bis nach Bethlehem war ein gesalbter Weidebereich. Diese Schafe, die da gehütet worden sind, gehörten höchstwahrscheinlich zum Opfersystem des Tempels. Das waren höchstwahrscheinlich Viecher, die früher oder später im Tempel ihr Leben gelassen haben. Heißt, diese Hirten waren voll und ganz in diesem mosaischen System des Tempeldienstes drinne und haben Tiere gehütet, die früher oder später geschlachtet worden sind, und zwar höchstwahrscheinlich zu den Festtagen und gerade zu Passa. Heißt, diese ganze Logik kommt auf einmal für mich total zusammen. Und ich dachte so, warum habe ich nicht früher daran gedacht? Und dann bin ich über Folgendes gestolpert. Dass schon damals der Ort Migdal Eder genannt wurde, der Herdenturm. Und zwar war das ein stehender Begriff, die Leute wussten darum, weil es schon im Alten Testament und jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie das Ding heißt. Also es wurde schon oft genannt und Leute wussten darum, dass es was Besonderes ist. Und dann hat der Prophet Micha geschrieben, das ist die nächste Folie. Genau. Und zwar schreibt Micha in 4, Vers 8: Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die führende Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalems. Heißt, viele der Gelehrten sind schon davon ausgegangen, wenn der Messias geboren wird, dass die Verkündigung dessen irgendwo in diesem Gebiet geschehen muss. Heißt, es sind nicht nur irgendwelche Hirten, die irgendwie halt vielleicht besondere Schafe hüten, sondern es ist ein prophetisches Zeichen, was da zusammengekommen ist, was mir vorher nie so bewusst war. Und das hat mich total fasziniert, dass es wieder mal so Sachen sind, die vielleicht alte Juden sofort irgendwie eine Verbindung aufbauen konnten und wir denken uns so, das waren halt Juden, das waren halt irgendwelche Hirten in Bethlehem. Aber es waren irgendwie besondere Hirten. Und sie wurden noch viel besonderer. Und ich möchte euch noch den Text lesen. Ich lese nach Neues Leben. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern von dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, und die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, auf denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Komm, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. So liefen sie, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf das Feld zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt wurde. Als ich das so las, sind mir vier Dinge aufgefallen, die diese Hirten getan haben. Und ich dachte mir so, diese Hirten waren ganz schöne Vorreiter, was das Christentum und die heutige Gemeinde angeht. Das Erste, was irgendwie echt prägnant ist, ist, dass das hier gerade die erste Verkündigung vom Heiland ist. Das erste Mal wird gesagt, der Heiland ist da, darauf, wo ihr schon so lange wartet, der Messias, der wirklich eine große Rolle gespielt hat im Judentum und dieser Kultur, darauf haben sie gewartet, der wird hier angekündigt. Und Gott lässt diese Hirten rufen und sagen, geht, sucht danach. Dieses Baby wartet darauf, dass ihr zu ihm kommt. Und diese Hirten waren ja nicht ohne Grund auf dem Feld. Die hatten da eine Verantwortung, die hatten da einen Job zu tun, die mussten auf die Herde aufpassen und dafür sorgen, dass keins wegläuft und keins gerissen wird. Und nichtsdestotrotz haben sie gesagt, komm, lass uns gehen nach Bethlehem. Wir wollen dieses Wunder sehen. Und sie haben all das stehen und liegen lassen. Es wird jetzt nicht überliefert, ob sie irgendwelche Knechte zurückgelassen haben oder so. Aber sie lassen erstmal ihre Verantwortung hinter sich und gehen los und sagen, lass uns das suchen, was Gott uns da versprochen hat. Sie lassen sich herausrufen aus ihrem Alltag. Und ich denke mir manchmal so, wie gefangen sind wir eigentlich in unseren Verantwortungen, unserem Job, unserer Familie, in den Dingen, die halt so uns aufgetragen sind, unser Alltag. So oft haben wir vielleicht, dass wir denken, oh, ich würde gerne, aber ich kann nicht, ich muss ja hier bleiben, ich muss mich darum kümmern, ich muss Geld verdienen, ich muss das und das tun. Und dann fällt es uns irgendwie schwer, uns aus diesem Gestrüpp des Alltages rausrufen zu lassen. Vielleicht hören wir Gottes Stimme gar nicht, denn uns erscheinen nicht die Herrscharen, also mir jedenfalls nicht. Vielleicht sind sie ja euch schon mal erschienen, die himmlischen Herrscharen, und haben als großer Chor gesungen. Mir sind sie noch nicht erschienen. Darüber haben wir am Freitag erst in der Jugend so ähnlich gesprochen, dass wir uns manchmal so riesige Zeichen wünschen. Wir haben eigentlich über Gideon gesprochen, der ein Vlies auslegt, ja. Und bei uns früher zu Hause war es schon öfter mal so, dass Mama gesagt hat, na Mensch, leg doch ein Vlies aus. Und irgendwann haben wir mehr und mehr über die Stimme des Heiligen Geistes gelernt in der Gemeinde. Und diese Praxis hat sich geändert in unserem Haushalt. Da hieß es ja, was sagt denn Gott dazu? Manchmal hätten wir gerne diese eindeutigen Zeichen. Und selbst Gideon, der recht eindeutige Zeichen bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Geschichte kennt. Kennt ihr wahrscheinlich. Ne, er legt da so ein Stück Vlies aus und sagt, wenn das Vlies nass ist und alles drumherum ist trocken, dann gehe ich. Und dann passiert es und dann sagt er, jetzt machen wir es nochmal andersrum. Alles andere soll nass sein und das Vlies soll trocken sein und es passiert. Und er hadert immer noch. Ja? So, der hatte irgendwie sehr eindeutige Zeichen und hat schon gehadert. Und jetzt sollen wir auf einmal auf eine leise Stimme hören vom Heiligen Geist, die uns ruft. Wenn wir doch viel lieber den Chor der himmlischen Herrscharen hätten, die sagen, geht. Mein Papa macht es immer so, der sagt, Herr, ich glaube, ich habe dich so und so verstanden. Ich werde diesen Weg jetzt beschreiten. Und wenn ich dich falsch verstanden habe, dann musst du mich aufhalten. Das finde ich eigentlich gar nicht ganz schlecht. Weil so oft stehen wir da, soll ich nicht, bin ich jetzt gerufen, bin ich nicht, will er mich da langführen oder nicht? Geh doch mal los. Aber sich herausrufen lassen und dann auch zu gehen, fällt uns manchmal richtig schwer. Und das heißt nicht, daran dachte ich so als erstes, vielleicht hast du mal das Gefühl gehabt, du sollst in die Mission gehen. Du sollst rausgehen. Gott hat dein Herz bewegt und du hast das Gefühl, du sollst nach Rumänien oder nach Serbien oder nach Afrika oder wo auch immer hingehen oder nach Ostdeutschland. Ich glaube, eines unserer größten Missionsfelder liegt genau vor unserer Haustür. Und denkst, aber eigentlich habe ich einen Beruf hier. Ich kann doch meine Kinder jetzt nicht entwurzeln und. Und irgendwie bleiben wir zurück. Was sind so die großen Rufe? Aber ich glaube, dass Gott auch im Kleinen uns immer wieder ruft. Weil ich glaube, dass Gott so viel mehr für uns hat, als das, was wir schon kennen. Für die Hirten war es ein Riesenschritt. Das war der größte Schritt, den es gab, vom alten Bund in den neuen, von den mosaischen Traditionen zu diesem Messias, auf den sie so lange gewartet haben. Und für uns sind das große und kleine Schritte. Aber ich glaube, dass Gott so viel mehr hat, als das, was du jetzt vielleicht hast. Und egal, wie weit du in deinem Christsein vielleicht bist, egal, wie viel du vielleicht von Gott schon gelernt hast, glaube ich, dass niemand auf unserer Erde alles von Gott jemals erfassen werden kann. Deswegen können wir durchgehend Lernende bleiben. Gott will immer mehr für dich haben. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind so zufrieden mit unserem Status quo. So wie mein Christsein gerade ist, so bin ich das gewöhnt, so ist es gemütlich. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und Gott steht da und sagt, ich habe noch so viel mehr für dich. Komm, komm näher. Ich glaube, dass wir auch alle noch näher zu Gott kommen können, als da, wo wir gerade stehen. Aber da, wo wir gerade stehen, ist es vertraut und gemütlich. Und ich habe so meine Verantwortungen. Und es ist so schwierig manchmal, sich herausrufen zu lassen und zu gehen. Wenn was passiert, ist es meistens außerhalb deiner Komfortzone. Und ich weiß, wir sind da unterschiedlich. Da habe ich gerade mit Vanessa vor dem Gottesdienst erst drüber geredet und dachte, jetzt predige ich darüber. Ja, wir sind unterschiedlich. Und ich bin da mehr so der Mensch, der immer vorangehen will und mehr sehen will. Und ich habe da so einen Heißhunger nach mehr von Gott. Und dann gibt es wieder manche, die die Sicherheit brauchen und es mögen und sagen, hey, kleine Schritte. Und es ist vollkommen in Ordnung. So wie du bist, ist es gut. Und Gott weiß darum, wie du bist. Aber Gott weiß auch, dass er immer noch ein bisschen mehr für dich hat. Und dass er dich rausruft und sagt, komm mir hinterher. Komm und such mich. Ich habe Wunder für dich vorbereitet. Geistliche Tiefen. Ich habe Berufungen für dich, die du noch gar nicht erfasst hast. Und das ist das Erste, was wir von diesen Hirten lernen dürfen, dass sie alles haben stehen und liegen lassen, haben gesagt, lass uns gehen und das Wunder suchen, was Gott uns versprochen hat. Das Zweite ist, dass sie gehen und wir lesen, und sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden das Kind in der Futterkrippe. Wenn du jetzt den Ruf hörst und losläufst, dann folgt darauf eine Gottesbegegnung. Diese Hirten kamen in diesen dunklen, muffigen Stall, fanden ein junges Pärchen und ein Baby. Und ich kann mir so vorstellen, wie sie da reinkommen und dieses Kind sehen und wussten, dass es kein normales Baby ist. Dass sie in dem Moment, wo sie da standen, wussten, dass ihr Leben niemals so sein wird, wie es war. Dass in dem Moment eine Lebensveränderung eingetreten ist, die sie nicht rückgängig machen konnten, weil sie Gott begegnet sind in diesem Stall. Und zwar als Mensch. Ein Gott, der so fern war, ein Gott, der so unnahbar war, wo einmal im Jahr der Hohepriester, wenn er alles richtig gemacht hat und Glück hatte, das zu überleben, in die direkte Gegenwart Gottes gehen durfte. Und jetzt kam er zu ihnen, als kleines Kind. Und sie standen davor und sie wussten, jetzt ist was anders. Jetzt fängt was Neues an. Und ich sehne mich danach, dass wir so eine Gottesbegegnungen haben. Ich hoffe, dass ihr mindestens eine hattet, als ihr euch für Jesus entschieden habt. Dass ihr da gemerkt habt, jetzt ist was anders. Aber ich glaube, dass Gott immer wieder solche Begegnungen für uns hat. Ich glaube, dass er uns täglich begegnen möchte. Und ich glaube, dass jede Gottesbegegnung uns ein kleines Stück verändert. Aber es gibt auch große Gottesbegegnungen, wo er Sachen in unserem Herzen umschaltet. Wo er Neues aufbrechen lässt, wo er Sachen reinspricht und du merkst, ich werde nicht mehr so sein wie vorher. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Begegnung immer häufiger haben. Nun haben wir gerade letzte Woche auf der theologischen Leitertagung vom Verband gehört, dass laut dieser Gemeindeumfragetests wir als Mühlheimer Verband, was den Gottesdienst allgemein angeht, im oberen Drittel in Deutschland liegen. Aber ein Punkt aus diesen Umfragewerten zu Gottesdienst liegen wir genau in der Mitte. Genau durchschnittlich. Und damit sind alle christlichen Gemeinden in Deutschland gemeint. Alle. Alle Katholiken, Evangelien, alle Methodisten, Baptisten, die diesen Test gemacht haben. Und zwar ist das Gottesbegegnung im Gottesdienst. Da liegen wir im Durchschnitt. Dass die Leute in unsere Gottesdienste vom Mühlheimer Verband kommen und sagen, war nett. Und ihr wisst, was alles nett bedeutet. Wir singen da so ein paar Lieder und dann gehen wir wieder nach Hause, aber eigentlich ist nichts anders als vorher. Und das hat mir das Herz gebrochen. Sie sagt, ich würde mir wünschen, dass ihr in Gottesdienst kommt und Gott begegnet. Dass im Lobpreis, in der Predigt, im Gespräch, im Gebet oder was auch immer wir vielleicht noch anders machen können, dass ihr Gott begegnet. Und dass ihr merkt, dass es was in euch verändert. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gottes Begegnung nicht nur sonntags hier im Gottesdienst stattfindet, sondern im Alltag. Deswegen überleg mal, wann hattest du das letzte Mal so eine richtige Gottesbegegnung, wo du sagst, boah, da habe ich gemerkt, da ist Gott da und er spricht zu mir. Oder da begegnet er mir. Das kann auch sein, wenn du deine Bibel morgens liest und du merkst einfach, dieser Text spricht auf eine Art und Weise zu dir, die halt eigentlich so ein paar Buchstaben gar nicht können. Das sind Gottesbegegnungen, die diese Hirten hatten und die ich mir für uns so sehr wünsche. Weil ich weiß, dass es gut ist. Und dass daraus Gutes folgt. Denn das nächste ist, dass die Hirten wieder zurückgegangen sind und im Gehen haben sie allen, denen sie getroffen haben, davon erzählt. Sie haben im Stall davon erzählt. Wahrscheinlich werden Maria und Josef gesagt haben, Alter, was machst du denn hier? Ja. Dann sagen sie, wir haben da einen Engel gesehen. Aber da hört es nicht auf, sondern sie sind durch dieses Dorf gelaufen und ich kann mir so vorstellen, wie jeden, dem sie begegnet sind, dass sie ihn so genommen haben und sagen, hörst, was ich erlebt habe? Da waren Engel. Und die haben gesagt, der Messias, auf den wir so lange warten, der ist da und ich habe das Kind gesehen. Es ist Wirklichkeit. Die konnten nicht anders, als weiter zu erzählen von dem, was sie gerade erlebt haben. Sie sprudelten über, weil es so toll war, was sie da erlebt haben. Wenn du was richtig Tolles erlebst, willst du das ja auch teilen. Dann rufst du auch deinen Partner, deinen Freund, deine Kinder an und sagst, gerade mal, was mir gerade passiert ist. Also mir geht es so. Meine Eltern müssen immer ihr Ohr dafür herhalten. Und ich sage ihnen, glaubt ihr, was ich gerade erlebt habe? Und ich kann das gar nicht für mich behalten. Ich muss es irgendjemand erzählen. Und so ging es den Hirten auch. Stell dir vor, du wüsstest jetzt, dass vorne der Weihnachtsbaumverkäufer heute seine Weihnachtsbäume verschenkt. Du hast es mitbekommen, weil du daneben geparkt hast und du würdest hier reinkommen und sagen, Freunde, der verschenkt seine Bäume, aber nur heute. Komm, nach dem Gottesdienst gehen wir alle hin und wir holen schon mal unseren Baum. Da gibt's auch wieder Parkplätze. Stell dir vor, du hättest eine unbenutzte Tiefgarage gefunden, wo man umsonst parken kann. Aber davon hat noch keiner gehört. Direkt unterm Goldschmiedeschulparkplatz. Du kommst hier rein und sagst, Freunde, ich habe Parkplätze gefunden. Du wirst dich hinsetzen und denkst so, ich behalte alle Parkplätze für mich. Nein, du würdest hier reinkommen und allen erzählen, Freunde, wir können sonntags parken. Halleluja. Und da gibt's keine Vögel, die auf den... Egal. Ey, die Vögel auf dem Parkplatz, fast noch schlimmer als die Marder. Gegen die kann man was tun. Naja, wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr irgendwas habt, dann sprudelt ihr über und ihr wollt es weitergeben. Wann hast du denn das letzte Mal das Evangelium sprudelnd weitergegeben? Auch da kommt wieder drauf an. Es gibt Typen, die sind da eher so als andere. Gerd, weiß ich, der sprudelt, ja. Der sitzt in der Sauna und kann nicht anders. Preist den Herrn und andere, ja, denen fällt das schwerer. Aber es geht um diese Freude und darum, was es auslöst, wenn wir eine richtige Gottesbegegnung haben, dass das dann sprudelt. Und wenn meine letzte richtig geniale Gottesbegegnung ein bisschen her ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich von der guten Nachricht übersprudle, relativ gering. Das gehört so ein bisschen zusammen. Aber in dem Fall waren die Hirten eigentlich die ersten Apostel, die ersten Evangelisten. Das mit dem Kreuz ist zwar alles noch nicht passiert und vielleicht haben sie es noch nicht richtig gecheckt, was da kommt, aber sie waren die ersten, die von Jesus weitererzählt haben. Die gesagt haben, jetzt geht's los. Jetzt bricht was Neues an. Denkst du mir, ich will mich anstecken lassen von diesen Hirten, die gar nicht anders konnten, als weiterzuerzählen. Und das wünsche ich mir für uns, dass jeder seine Art und Weise findet, weiterzuerzählen. Eigentlich wollte ich in dem Moment euch auf die Heiligabend-Flyer aufmerksam machen, die ihr alle auf dem Stuhl gefunden habt. Aber wie ihr feststellen konntet, habt ihr sie nicht gefunden. Weil UPS so richtig genial war und obwohl ich da war, mir nur einen Zettel reingesteckt hat und das Paket an einem Shop abgeliefert hat, was samstags nicht offen hat. Stand ich gestern mit meinem Zettel vor der Tür und dachte so, schön. Gut, dass wir Overnight Express gezahlt haben. Nächste Woche werdet ihr Weihnachtsflyer auf euren Stühlen finden. Und die sind nicht für euch, weil ihr wisst, dass wir Heiligabend Gottesdienst haben, sondern die sind dafür da, dass ihr euren Nachbarn, euren Freunden, in eurem Fitnessstudio, eurer Friseurin und der Frau Aldi an der Kasse sagt, hey, wo gehen Sie Heiligabend eigentlich in Gottesdienst? Wie wär's denn mit unserem? Plong! Schöne Karte, ja, herzliche Einladung. Wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr auch an jedem so einen Keks dran tackern oder so. Und es weitergeben. Weil Heiligabend ist der eine Tag, wo 90% aller Leute in Deutschland in Gottesdienst gehen. Und es wäre doch schön, wenn sie auch in einen Gottesdienst gehen, wo sie das Evangelium hören. Es wäre doch schön, wenn dieser Raum aus allen Nähten platzt. Und wenn dein Nachbar mal sieht, wo du dich sonntags so rumtreibst. Ja? Der einfachste Tag, Leute in die Gemeinde einzuladen, ist Heiligabend. Nutzt es doch mal. Es ist so einfach. Und mehr als einen Zettel zerreißen und Nö sagen, können sie nicht. Und dann versuchst du es nächstes Jahr wieder. Ja, der arme Baum, umweltmäßig. Aber doch, traut's euch. Wir haben Flyer bestellt und wenn sie nicht reichen, dann bestelle ich nochmal neue. Mit Overnight Express. Du musst die Person nicht bekehren. Du musst ihm nur ein Gärtel in die Hand drücken und sagen, komm noch Heiligabend zu uns. Unsere Pastorin ist witzig. Ja, wirst lachen. Tust du vielleicht in der Stadtkirche nicht. Sorry, das weiß ich nicht. War noch nie. Das ist immer, wenn man zu schnell redet. Ne? Also weitererzählen. Und das Vierte, was mich so bewegt hat oder begeistert hat, was die Hirten getan haben. Sie haben das Erlebte geteilt miteinander. Wir lesen, dass sie zurückkehren und sie priesen und sie lobten Gott über das, was sie gesehen hatten. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie dann zurückkommen, sich an ihr Feuer setzen und sich austauschen. Mensch, ey, die Engel, die waren so krass. Hast du das und das auch gesehen? Oder wie hast du dich gefühlt, als wir da an der Krippe standen? Boah, mir ist so ein Kribbeln über den ganzen Rücken gelaufen. Oh ja, das hatte ich auch. Ja, das kann ich mir so richtig vorstellen, dass es noch Tage gedauert hat und die ganze Zeit darüber gesprochen haben, wie das war, was sie erlebt haben und was es mit ihnen gemacht hat. Das war der erste Hauskreis. Genau das ist es auch, was wir eigentlich mit dem Abendmahl machen sollen. Ja, Jesus sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis. Wir stellen uns einmal im Monat zusammen und nehmen das irgendwie und denken, oh ja, danke Jesus. Aber ich glaube, dass die erste Kirche das gemacht hat, dass sie zusammenkam, dass die Jünger zusammensaßen und sagen, boah, weißt du noch, wie Jesus das gemacht hat, als er das genommen hat? Ich habe es noch gar nicht gecheckt, was er wollte, ja. Jetzt weiß ich das natürlich, jetzt ist er gestorben und auferstanden, aber als er das gemacht hat, so, ne? Dass sie zusammensaßen und sagen, hey, erinnerst du dich an das? Und das führt dazu, dass sie sagen, boah, aber weißt du noch, als wir mit Jesus da auf dem See waren? Ey, und Petrus steckt einfach aus. Ja? Dann läuft er einfach los. Der Depp geht auch noch unter. Ich glaube, das ist das, was Jesus wollte, als er gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Dass man zusammenkommt und darüber redet, hey, kannst du dich an das und das erinnern? Wie Jesus das gemacht hat. In meiner Heimatgemeinde in Berlin hat mal eine von unseren Leiterinnen das Abendmahl eingesetzt und hat von ihrer Familie erzählt. Der Mann war auch relativ kurzfristig richtig unerwartet gestorben. Es war ein echter Schlag für die Familie mit 4 Kindern. Kinder waren nicht mehr so klein, aber trotzdem war es ein richtiger Schlag, auch für die ganze Gemeinde. Und sie meinten, dieser Trauerprozess war richtig lang. Aber irgendwann saßen sie am Frühstückstisch und jemand schneidet so richtig umständlich so seine Schrippe auf. Und jemand sagt, ey, Papa würde jetzt schon wieder richtig ausrasten. Er hat immer gesagt, wir müssen das Brötchen so aufschneiden. Und dann fingen sie an, darüber zu reden, als würde der Papa da jetzt gerade mit am Tisch sitzen und was er immer gesagt hat und wie sie gescherzt haben. Und da haben sie gemerkt, wie sie einfach in diesem Trauerprozess weitergekommen sind und dass es so wertvoll war, dass sie gesagt haben, das wollen wir regelmäßig machen, dass wir uns zusammensetzen und darüber sprechen, wie dieser Vater in der Familie einfach mitgelebt hat, was er gesagt hat und getan hat. Und dann meinte die Frau, da hat sie erst verstanden, was Abendmahl ist, warum wir das machen. Das haben die Hirten auch schon gemacht und wir sollten das auch machen. Darüber reden, was Jesus in unserem Leben schon gemacht hat, was wir erlebt haben, wie der Gottesdienst war, wie habe ich das erlebt, was Miri da erzählt hat. Ich habe auch letzte Woche auf der TLT gelernt, dass Lebensveränderung nicht in Reihen, sondern in Kreisen passiert. Ihr könnt hier eine Gottesbegegnung haben und ihr könnt angestoßen sein in eurer Lebensveränderung, in den Reihen des Gottesdienstes. Aber da, wo nachhaltig Lebensveränderung wirklich passiert, ist im Kreis eurer Kleingruppe, eures Hauskreises, eurer Dreierschaft oder was auch immer ihr macht, indem ihr euch austauscht, indem ihr darüber redet, indem ihr Fragen stellt, indem ihr Leute habt, die euch auch vielleicht immer wieder dran erinnern, sagen, hey, du hast doch gesagt, du möchtest das und das ändern. Wie sieht es denn gerade aus? Bist du noch dran? Liest du noch regelmäßig deine Bibel? Soll ich dir helfen? Ich glaube, da passieren Sachen in den Kleingruppen, in dem Moment, wo wir im Kreis zusammensitzen und Leben teilen. Wie sieht es in deinem Hauskreis aus? Und hast du überhaupt einen? Hast du eine Kleingruppe? Hast du Leute, mit denen du dein Leben und dein Glauben teilst? Die dich vielleicht bei der Stange halten? Die dich begleiten in den Momenten, wo es nicht so leicht ist? Anders als dass wir es hier im Gottesdienst können. Wir können Sachen hören wie von Elisa und wir können zusammen beten und zusammen weinen. Aber da, wo wirklich man über das sprechen kann, was einen bewegt, ist in deinem Hauskreis. Und zwar nicht, wir kommen zusammen und jeder erzählt jede Woche genau das gleiche Problem und hinterher gehen alle wieder nach Hause und wenn die eine Person nicht da ist, dann könntest du für sie erzählen, was eigentlich gerade ihr Problem ist, weil sie das jede Woche erzählt. Sondern es geht darum, auch da sich rausrufen zu lassen, eine Veränderung zu sehen, einen Prozess zu sehen. Wir haben von einem Konzept gehört, was immer nach dem nächsten Schritt fragt. Was fragt, was wäre jetzt dein nächster Schritt in dieser Situation? Was müsstest du tun, um dich zu entwickeln, um weiterzukommen, um aus diesem Problem rauszukommen? Und dann kann der Hauskreis die Woche drauf fragen, und, bist du diesen einen Schritt gegangen? Oder können wir dir helfen? Und wenn die Person diesen Schritt gegangen ist, dann kommt die nächste Frage, und was wäre jetzt der nächste Schritt? Und das fand ich super, weil ich sagte, hey, jede Veränderung passiert nicht von hier nach da, sofort, sondern es ist immer ein kleiner Schritt. Und damit kann man sich es auch gut runterbrechen. Und dafür ist so ein Hauskreis, so eine Kleingruppe total wertvoll. Ich habe ein total neues Herz für Kleingruppen, kommt und fragt mich. Und ich wünsche mir, dass wir das in der Gemeinde sehen, dass auch da neue Kreise entstehen. Dass jeder von euch aufgefangen ist. So sehen wir einander und können vielleicht mal nachfragen, wie es dir geht. Aber eigentlich ist schon die Gruppengröße zu groß, um wirklich jeden Einzelnen zu sehen. Wer sieht die Person, die vielleicht seit 5 Wochen nicht in den Gottesdienst gekommen ist? Wenn die nicht in der Kleingruppe ist, gibt es da keinen Leiter, der mal nachfragt. Mir ist eine Person neulich aufgefallen und dachte, wann habe ich den eigentlich das letzte Mal gesehen? Aber ich wüsste auch nicht, zu wem ich gehen soll und sagen, sag mal, weißt du was von der Person? Die Hirten haben damit angefangen. Und ich hoffe, wir machen damit weiter. Es kommt immer darauf an, wo du gerade stehst. Welcher von diesen 4 Punkten der Hirten dich heute vielleicht ansprechen oder ansprechen sollten. Ob es für dich mal wieder Zeit ist, dich rausrufen zu lassen aus deinem Alltag, aus deinem Trott und Gott neu zu begegnen. Dem hinterherzugehen, was er Neues für dich hat. Oder ob es grundsätzlich darum geht, wieder eine neue Gottesbegegnung zu haben, die dich erfrischt, die dich verändert. Ob es darum geht, dich neu herausfordern zu lassen, weiter zu erzählen von dem, was du erlebst mit deinem Gott. Oder ob es dran ist, dass du sagst, boah, eigentlich müsste ich mir mal eine Kleingruppe suchen. Eigentlich bräuchte ich mal einen Hauskreis. oder wenigstens eine Person, die ab und zu mal auf mein Leben drauf guckt. Oder du hast noch was ganz anderes von den Hirten gelernt, was ich jetzt gerade gar nicht bedacht habe. Aber ich weiß, dass Gott jetzt heute etwas hat, wo er dein Leben berühren möchte, wo er was verändern möchte. Deswegen lass uns doch einfach mal ein Minütchen Zeit nehmen und Gott zu fragen, Gott, was möchtest du heute eigentlich in mir anrühren? Vielleicht weißt du es schon, vielleicht hat schon was in dir angeklungen, was dich gerade nicht loslässt. Oder es ist aber einfach eine gute Übung, mal reinzuhören. Und meistens ist es keine klare Stimme und nicht die himmlischen Herrscharen, die dir jetzt begegnen, sondern es wird so dieses tiefe Bauchgefühl sein, was du nicht loswirst. Dass du irgendwie bewusst machst und du nicht bestreiten kannst, oh, eigentlich redet Gott gerade in dem Punkt mit mir. Das ist die Stimme Gottes. Das Flüstern. Herr, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und zu uns sprichst. Und dass du jedem Einzelnen das zeigst, was du heute in uns verändern möchtest, berühren möchtest, neu machen möchtest. Herr, wir wollen unsere Herzen aufmachen für dich. Gnade und für dein Reden. Ich danke dir, dass wir mit allem zu dir kommen können, auch wenn es gar nicht in der Predigt drin war, wenn wir jetzt was ganz anderes angestoßen hast. Und Vater, ich danke dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du immer mehr für uns hast. Ich danke dir, dass wir wunderbar gemacht sind und dass du einfach Sinn und Hoffnung in unserem Leben ausstreust. Und auch wenn wir uns so fühlen wie so eine Hirtenrandgruppe, dass du trotzdem sagst, und zu dir möchte ich meinen Engel schicken. Komm, Heiliger Geist, mit deinem Segen und führ uns in eine Woche, wo wir dir begegnen und immer wieder neu entdecken dürfen, was du Gutes für uns hast. Herr, wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu begegnen, da wo wir sind. Amen.